Integration. Was ist das für ein Anspruch an Flüchtende bzw. an die Gesellschaft vor Ort? Ist sie so unkritisch zu sehen, wie hierzulande propagiert? In der letzten Ausgabe Politik der Woche mit Ex-OB Christian Ude hatte der Sozial- und Politikwissenschaftler Professor Aladin Elmar Falani die Gelegenheit wahrgenommen, den Blick auf die Integrationsdebatte zu weiten. Der Sohn syrischer Eltern wuchs in den 80er Jahren im nordrhein-westfälischen Waltrop auf, studierte und lehrte an der Ruhr-Uni Bochum und hat zurzeit eine Professur für Politikwissenschaften und politische Soziologie an der FH Münster inne. Dort lehrt und forscht er in den Bereichen Migration, Integration, Bildung und Jugend. Hören Sie jetzt den Mitschnitt des gesamten Abends.
Das Thema Integration ist für mich schon deshalb befremdlich, weil man da merkt, dass man tatsächlich im Lauf der Zeit älter geworden ist. Die Jüngeren unter Ihnen, sind einige da, werden vielleicht noch glauben, dass Integration eigentlich eine selbstverständliche Forderung der Politik an Einwanderer, Zuwanderer, Flüchtlinge, Migranten, wie immer man sie nennt, damals hießen sie Gastarbeiter, sei. Ich kann mich allerdings als betagter Diskutant, der schon den ersten Volkshochschulkurs 1968 zu dem Thema gemacht hat, erinnern, dass Migration damals ein hoch umstrittener Begriff gewesen ist. Die einen haben es vergessen, die anderen unter den Teppich gekehrt. Damals war noch einen ganzen Landtagswahlkampf lang die Frage Integration oder Rotation. Und es war der bayerische CSU-Vorsitzende und spätere Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der gesagt hat, Integration, wie sie da von einigen linksradikalen Stimmen gefordert wird, komme überhaupt nicht in Frage. Die Gastarbeiter sollen bitte rotieren. Das hat sich ebenso wie bei den Grünen nicht lange gehalten, das Rotationsprinzip. Bei den Grünen ging es um Mandate, die man angeblich nicht behalten darf. Kaum hatte man Mandate, hat man die Idee verworfen. Mit dem Rotationsprinzip in der Ausländerfrage oder in der Gastarbeiterfrage war es ähnlich. Man hat gesehen, das haut nicht hin, dass man sie rotieren lässt, was ja zum Beispiel in der Schweiz sehr viel länger herrschende Politik war. Aber Produkte des Rotationsprinzips waren zum Beispiel, dass in Bayern, wohlgemerkt in Bayern, der muttersprachliche Unterricht für türkische Gastarbeiter erfunden wurde. Es gibt Schulen, die heute noch dadurch geprägt sind, dass dies ein bayerisches Prinzip gewesen ist. Also nicht Tayyip Erdogan, sondern Franz Josef Strauß hat diese Forderung in Bayern realisiert. Ausländer sollen ausländisch sprechen in Bayern, damit sie sich nicht etwa einbilden, sie könnten länger hier bleiben. Die Familie muss sprachlich jederzeit gerüstet sein, wieder nach Hause zu gehen, was sich ohnehin gehören würde. Es ist manchmal gut, sich so systematisch zurückzuerinnern, weil man dann aktuellen Streit ganz anders sieht. Heute wird dieser Wunsch nur noch von Erdogan und seiner AKP gelegentlich erhoben. Und selbst da ist es etwas schüchterner. Er will auch zweisprachigen Unterricht, nicht nur fremdsprachigen Unterricht, wie er damals Dogma der bayerischen Schulpolitik gewesen ist. Aber dann kam das, was Max Frisch einmal so treffend formuliert hat. Wir haben Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen. Das ist eine allgemeine gesellschaftliche Erkenntnis geworden. Sie bleiben hier, nicht alle, Es gibt übrigens Millionen Gastarbeiter, die wirklich zurückgegangen sind, nur fallen die bei uns nicht mehr auf, sie sind ja weg. Also Millionen sind tatsächlich zurückgegangen, aber Millionen sind auch geblieben, und zwar dauerhaft. Und sie haben hier ihren Arbeitsplatz, ihr Einkommen, manche durchaus sogar eine Eigentumswohnung, nicht nur zur Miete. Sie haben Kinder in die Schule geschickt. Sie sind Bestandteil der Gesellschaft, und man fragt, wie gut haben sie sich integriert oder nicht. Darauf kommen wir gleich. Aber Integration ist immer noch ein Kampfbegriff, wo man erst fragen muss, was ist damit gemeint, bevor man weitere Klärungen vornehmen kann. Da gibt es auch eine interessante Begegnung mit Tayyip Erdogan. Der hat schon vor vielen Jahren Wahlkampf in Deutschland geführt, einfach weil es Millionen wahlberechtigter Türken gibt, die in Deutschland leben und in Fußballarenen eingeladen und angesprochen werden können. Und da hat er eine richtige Wutrede gegen Integration gehalten, was wahnsinnig schlecht in der deutschen Medienwelt und im Parlament angekommen ist. Und seine Verteidiger haben dann versucht zu erklären, er habe ja gar nicht gegen die Integration gesprochen, sondern habe nur die Assimilation gemeint. Und das versehentlich mit dem Begriff Integration bezeichnet, was hochspannend ist, ob das wirklich so ist oder nicht. Also da haben wir ganz aktuelle Streitfragen. Es ist nicht so, dass sich alle einig sind, Integration ist gut, Integration soll sein. Ich stelle im politischen Diskurs immer wieder fest, erstens, manche Leute verstehen unter Integration ganz anderes als andere Leute. Stichwort Leitkultur oder mehrere Leitkulturen, da wird es dann richtig unsicher. Manche verwechseln Integration mit Assimilation und fordern sie deswegen oder lehnen sie deswegen ab. Und die Frage, ob Integration eine unaufhaltsame Jahrhundertaufgabe ist, weil kein Mensch Migrationsprozesse mehr rückabwickeln kann, sondern als Vorbedingung hinnehmen muss, ist eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Und die andere ist, Integration für unmöglich zu halten, wofür es leider auch Beispiele gibt. Also es ist meiner Beobachtung nach nicht so, dass Integration selbstverständlich im Lauf der Zeit gelingt. Dafür gibt es zu schmerzhafte Gegenbeispiele. Aber es ist auch nicht so, dass sie nicht gelingen kann, weil Menschen aus anderen Kulturkreisen hier nichts verloren haben. Die Diskussion muss etwas präziser werden. Und dann ist sie, glaube ich, auch spannend und nicht nur irgendeine abstrakte sozialwissenschaftliche Frage. So viel zur Vorrede. Der Gast heißt Aladin El-Mafalani. Das erste A ist doppelt, das spricht man dann auch lang, hoffe ich.
Es ist kein A, sondern ein A.
Aha, ja.
Und in der Ausländerbehörde wurde das dann zu zwei A's.
Also.
Um es zu unterscheiden.
Gut. Aber der Vorname reicht mir schon. Aladin. Und deswegen meine erste Frage, weil wer heißt schon Aladin? Wir kennen alle nur einen. Wer hat Sie integriert?
Wer hat mich integriert? Ich habe ja schon mit einer interessanten ersten Frage gerechnet. Aber mit der nicht.
Es kommt also immer schlimmer, als man denkt.
Man muss dazu sagen, ganz viel von dem, was wir wahrscheinlich heute besprechen werden, habe ich selber auch erlebt. Spannenderweise, das erste Mal hat mein Doktorvater, während wir geforscht haben und Ergebnisse hatten, die ziemlich deutlich waren, gefragt, wie war das denn bei dir? Und dann habe ich tatsächlich überlegt und dachte mir, genau so. Aber vorher das zumindest nicht bewusst, also mir war das nie klar. Und erst nachdem solche Fragen gestellt wurden, und das, was zum Beispiel Aufstieg durch Bildung, diese Studie, zur Schau gebracht hat, dass zum Beispiel diejenigen, die erfolgreich sind, von denen gibt es ja mittlerweile unheimlich viele, man kann ja sich die Nachrichten nicht mehr vorlesen lassen, ohne einem Gastarbeiterkind zuzuhören. Ja. Das muss man, wenn Sie gerade schon über Gastarbeiter sprechen, ne? Das ist im Übrigen auch etwas, was wir haben Interviews geführt mit Menschen in Ostdeutschland, die haben sich mehr an den Nachrichtensprechern, wie Zamperoni, Hayali, Atalay, Zawakis und wie die alle heißen, ne? Das hat die mehr gestört als irgendwelche Terroristen, die eh noch nie in der Nähe waren. Ne? da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Also Aufstieg durch Bildung ist überhaupt nichts Seltenes mehr. Es ist noch nicht zufriedenstellend, es ist noch nicht Gleichstellung und so weiter, aber es ist nicht mehr so außergewöhnlich und gegen die Erwartung, wie das vielleicht vor 15 Jahren noch war. Aber wenn man sich anschaut, was ist mit denen, die jetzt so 40 sind, so wie ich, und erfolgreich waren, stellt man bei biografischen Studien fest, die hatten so etwas, wir nennen das sozialen Paten. Also jemanden aus der Bevölkerung, der geholfen hat. Und das hatten wir in der Familie tatsächlich auch. Und verschiedene. Meine älteren Schwestern spielen beide Klavier, weil in der Nachbarschaft ein Rentnerpaar war und die eigenen Kinder weit weg waren. Und der älteren Dame ist nichts anderes eingefallen, als sich damit zu beschäftigen, meinen Schwestern Klavierspielen beizubringen. Die können das beide sehr gut. Eine ist sogar Künstlerin geworden. Am Ende wahrscheinlich nicht unwesentlich dadurch beeinflusst. Und ja, so Hilfe braucht man schon, aber nicht irgendwer hat integriert, sondern es gab Gelegenheiten, vieles war Zufall und manches wäre wahrscheinlich auch unter schlechteren Rahmenbedingungen passiert. Aber so rückwirkend, so einfach ist es nicht. Dazu muss man aber auch sagen, ich komme aus einer relativ gebildeten Familie. Also die Startvoraussetzungen waren nicht so schlecht.
Und welchem Land?
Syrien. Beide Eltern aus Syrien. Es wäre interessant, jetzt über meine Familie zu sprechen, aber ich habe denen versprochen, dass ich nicht
machen.
Das
mache. Ja, ja, ich fange jetzt mal mit einem ganz verführerischen Beispiel an, um unser selbstverständliches Bild von guten Integrationsvoraussetzungen etwas in Frage zu stellen. Wenn wir nach New York kommen, ist einer der ersten Programmpunkte, vor allem wenn man mal gut essen will, Chinatown. Und Chinatown schaut nun wirklich überhaupt nicht aus wie der Stadtteil einer amerikanischen Ostküstenstadt, sondern es schaut aus, ja, wie China, wo es inzwischen auch Hochhäuser gibt, aber das Erdgeschoss hat noch Pagodendächer. Der Lebensmittel ist chinesisch. Der Lebensmittelhandel, wenn es eine Buchhandlung oder einen Zeitschriftenstand gibt, auch. Sogar die Telefonhäuschen sind chinesisch und man glaubt, in einem chinesischen Viertel zu leben. Es gibt chinesische Ärzte, bei denen die Patienten sich wohlfühlen, keine Sprachprobleme, nichts. Warum wird eigentlich, also ich muss jetzt hier den Advocatus Diaboli spielen, denn meine eigene Meinung ist bekanntlich eine andere, aber warum lehnen wir es so dezidiert ab, dass Migranten unter sich bleiben, sich wohlfühlen in der Nachbarschaft, sich auskennen in der Stadt, weil sie überall jemand fragen können, ihre Muttersprache sprechen können beim Einkaufen und beim Arztbesuch und beim Lokalbesuch sowieso? Wieso ist das, was sich ja in den USA fortgepflanzt hat. Es gibt irische Viertel, es gibt Little Italy, es gibt also eigentlich fast für jede größere Einwanderergruppe soziale Räume, in denen sie sich versammeln und deswegen wohlfühlen und vom ersten Tag an integriert sind. Nicht in ganz New York, aber wenigstens in Chinatown. Warum ist das nach Meinung der Migrationsforscher und der Integrationsexperten so bedenklich?
Ist es gar nicht so unbedingt. Aber wenn wir erstmal nicht über die Forscher sprechen, weil das ist tatsächlich geteilt. Die öffentliche Meinung ist eindeutig so, wie Sie es beschrieben haben. Das ist etwas nicht Wünschenswertes. Und das ist, glaube ich, nicht nur in Deutschland so. In Deutschland ist es ganz besonders intensiv, diese Bestrebung, dass man so etwas wie Mischung erzeugt. Gerade wenn sie dann passiert, stört es dann aber auch viele. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Wir wollen nicht zu kritisch beginnen. Es hat natürlich was damit zu tun in ganz Europa, dass Europa ein Kontinent der Urbevölkerung ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Deswegen, ich interessiere mich unheimlich für USA und Kanada. Ich bin jedes Jahr dort. Ich wohne in Toronto, wenn ich dort bin, in Chinatown immer. Meine Tochter findet es schrecklich dort. Ich finde es total interessant. Dort spricht kaum jemand Englisch. Also man kann mit Englisch kaum was erreichen. Viele Preise und Bezeichnungen der Produkte stehen nicht auf Englisch und auch nicht auf Französisch, sondern wirklich nur auf Chinesisch. Ich finde das total interessant. Meine Tochter findet es äußerst unangenehm. Aber es ist keineswegs so, dass es schlecht sein muss, sondern es hat was damit zu tun, wie man damit umgeht, und zwar gesamtgesellschaftlich. Denn um nur mal einen Vorteil zu nennen, dadurch, dass das eine Touristenattraktion werden würde, und Sie gehen ja nach Chinatown hin, keiner verlässt New York, ohne Chinatown zu besuchen oder Little Italy. Und auch die Griechen haben einen kleinen Stadtteil und so weiter und so fort. Dadurch entstehen Arbeitsplätze. Also dadurch schafft man eine verbesserte berufliche Integration, und zwar für Menschen, die kein Wort Englisch können. Mhm. Wie schafft man das sonst? Wir schaffen das hier nicht. Um ein Beispiel zu nennen, worauf die achten, Kanada noch mehr als USA, ist, dass man das nicht nur ermöglicht, sondern sogar fördert. In Toronto sind die Straßenschilder irgendwann auch auf Chinesisch, weil tatsächlich die Quartiere selbst bestimmen können. Das wird also intensiv gefördert. Und das, worauf der Staat achtet, sowohl Kommunalpolitik als auch Landes- und Bundespolitik, jetzt mal in unserer Sprache gesprochen, ist, dass die Kinder die Möglichkeit haben, mobil zu sein, also nicht da bleiben zu müssen. Und das schafft man da tatsächlich sehr gut. Also Neuankömmlinge orientieren sich meistens in diesen Stadtteilen. Und die Mobilität der dort Geborenen ist unheimlich groß. Und das ist etwas ziemlich Spannendes, beziehungsweise sie ist sehr groß. Und diejenigen, die bleiben, bleiben dann eher freiwillig, weil sie dann sozusagen Manager werden von so einem kleinen Imperium, was die chinesischen Eltern aufgebaut haben. Aber man selber spricht gut Englisch und so weiter und so fort. Also es muss nämlich eben nicht so sein, dass das abgeschlossene Viertel sind, was man Parallelgesellschaft nennt. Das ist es nämlich nicht. Also Parallelgesellschaft im Sinne, da gibt es andere Regeln, da funktioniert etwas grundsätzlich anders. Also das Gegenteil würden Sie in Toronto erleben. Der Austausch mit der Polizei, mit den Gerichten und so weiter ist viel intensiver als bei uns, bezogen auf Quartiere. Mhm. Das heißt, das ist alles andere als eine Parallelgesellschaft, aber die Landessprache ist dort tatsächlich nicht gängig. Englisch und Französisch hilft da wenig weiter. Und sie kriegen in der Regel auch keinen normalen Espresso. Das ist tatsächlich sehr, sehr kulturspezifisch dann dort. Und so wie Migranten häufig sind, besonders die erste Generation, sie sind sehr konservativ. Das heißt, sie konservieren ihre Kultur. Es gibt viele Menschen, die, um ein anderes Beispiel zu nennen, forschen zur Kochkunst aus der Karibik. Und die machen das in New York. Weil tatsächlich durch Tourismus und so weiter in der Karibik selber die alten Rezepte und die alten Methoden der Kochkunst nicht mehr praktiziert werden, aber in New York schon. Das heißt, dort haben sie es konserviert. Und das finden Sie in ganz vielen Bereichen. Wenn Sie wissen wollen, wie man in Baden-Württemberg vor 150 Jahren geheiratet hat, müssen Sie nach Namibia. In Baden-Württemberg macht das heute niemand mehr, also wirklich niemand mehr. Sie können sich das im Museum dort angucken vielleicht. Das wird in Namibia 1:1 so praktiziert. Wenn Sie wissen wollen, wie deutsche Handschriften waren vor 150 Jahren, die haben ja ganz anders die Schreibkunst gelernt. Deutsche Handschrift müssen Sie nach Namibia oder auch in Teilen Argentiniens. Das heißt, Migranten sind immer konservativ, sie konservieren. Und das kriegen sie nicht abgewöhnt. Das ist ein grundsätzliches Problem. Sie können versuchen, dagegen was zu machen. Das schafft man beispielsweise durch Stadtpolitik, Stadtplanung und so weiter. Denn solche Stadtteile bilden sich normalerweise nur aus, wenn man das auch fördert. Sie sehen, in Deutschland fördern wir das nicht und es gibt keinen Chinatown. Und nur um das mal klarzumachen, auch die Wissenschaft in Deutschland ist unfassbar deutsch. Unfassbar deutsch. Sie müssen sich überlegen, ethnische Segregation ist ein wissenschaftlicher Begriff in der Soziologie. Und der meint eigentlich, eine Gruppe ist die Mehrheit. Das haben wir in Deutschland nicht. Das haben wir in Deutschland nicht, aber trotzdem sprechen wir von ethnischer Segregation, sogar die Soziologen. Und warum machen die das? Weil die aus 180 Ländern eins machen, nämlich nicht deutsch. Und die fassen wir zusammen und dann kommen wir auf einen Stadtteil mit 60% oder 70% Nichtdeutschen. Das ist aber nicht die Definition von ethnischer Segregation im internationalen Kontext. Und dann sehen Sie Soziologen, die zitieren englischsprachige Texte, aber benutzen selber eine Definition dieses Begriffs, die außerhalb Deutschlands nicht gültig ist. Das ist ziemlich spannend. Selbst mein Doktorvater, das darf man ja ruhig sagen, Stadtsoziologe gewesen, hat das so gemacht. Das kann man dann trotzdem thematisieren, das würden die auch machen. Also auch in Kanada würde man sagen, Anhäufung von Nicht-Weißen. Ne? Aber das nennen die dann Super-Diversity. Super diverser Stadtteil und nicht ethnische Segregation. Ethnische Segregation heißt ethnisch konzentriert. Ein anderes Beispiel, ich war mit dem kanadischen Botschafter vor einigen Jahren in Berlin-Neukölln. Da gab es einen Stadtrundgang und der Stadtführer erzählt die ganze Zeit von segregierten Stadtteilen. Und aus der Botschaft, Eric hieß er, flüstert mir so zu, ich verstehe das nicht. Ne? Und der spricht perfekt Deutsch, der in Deutschland studiert. Das heißt bei uns Super Diversity. Und ich sage so, ja, wir benutzen das anders. Aber Segregation? Ich so, ja. Es war kaum zu erklären, weil er überhaupt nicht verstanden hat, wie man aus einem Stadtteil mit 180 Nationalitäten das Wort Konzentration verwendet. Also das muss man immer berücksichtigen. Echte ethnische Segregation, das heißt eine Gruppe, die nicht zu der Urbevölkerung oder zu der Mehrheit zählt, konzentriert sich, haben wir in Deutschland in größeren Stadtgebieten, also in wirklichen Stadtteilen, nirgendwo. Also da muss man wirklich mehrere Gruppen zusammenrechnen, dass also nur die türkischstämmigen, also Menschen aus der ehemaligen Türkei über 50% sind oder nur arabische Gruppen, selbst wenn man die Länder zusammenfassen würde, oder nur Chinesen und so weiter und so fort, haben wir in Europa insgesamt selten und in Deutschland ganz selten.
Dann spricht man mehr auch von für die Banlieues?
In den Banlieues kriegt man das hin, so eine Einteilung, aber da war es gewollt. Also da wurde es organisiert. Ich sage ja, wenn man es organisiert, wenn man das also fördert, dann passiert es schon. Wenn man es nicht aktiv fördert, passiert das normalerweise nicht. Denn spannend ist, Migranten fühlen sich wohl, wenn sie Orientierung haben, wenn da was ist, was sie schon gut kennen. Aber das ist in der Regel nur am Anfang so. Und wenn sie also diese Stadtteile nicht haben, dann reicht es, wenn man so ein kleines Netzwerk hat, sich orientiert. Wenn sie aber so einen Stadtteil haben und den auch fördern, dann verfestigt sich das. Das heißt, sie kommen da nicht raus, es hat Vor- und Nachteile. Und ein großer Vorteil von diesen Stadtteilen, wenn sie nicht armutskonzentriert sind, das muss man dazu sagen, wenn es keine Armutskonzentration ist, das ist in den Banlieues in Frankreich der Fall, wenn sie nicht armutskonzentriert sind oder zumindest nicht extrem armutskonzentriert sind, dann hat es einen Riesenvorteil, den man schon an dem Begriff, den Sozialwissenschaftler verwenden, erkennt. Die werden Ankunftsgebiete genannt. Also da kann man rein und kann starten. Und zwar starten, das ist, glaube ich, für jeden sofort nachvollziehbar, weil Landsleute, die die eigene Sprache sprechen, aber auch schon eine Orientierung haben, einem eindeutig mehr helfen und solidarischer einem gegenüber sind, als es ein Sozialarbeiter ist oder ein Verwaltungsmitarbeiter, der über die Feiertage da jetzt nicht irgendwie helfen möchte. Und also es gibt viele Vorteile, es gibt viele Nachteile und ich würde es davon abhängig machen, wie die Gesamtbevölkerung dazu steht. Also das ist am Ende das Ausschlaggebende. Also wenn Sie in der Stadt München schon ahnen, dass die Bevölkerung überhaupt nicht damit klarkommt, dass wir einen Stadtteil haben, den wir, was weiß ich, Little Cairo nennen, dann sollte man es nicht machen. Aber wenn man das attraktiv findet, dann kann man es machen, denn Vor- und Nachteile halten sich die Waage. Es kommt im Prinzip darauf an, was man daraus macht. Und den Satz werden Sie heute noch öfter von mir hören.
Sie hören unsere Sendung Abends unterwegs und hier die letzte Ausgabe von Politik der Woche. Christian Ude im Gespräch mit Integrationsforscher Professor Aladin Elmafa'alani von der FH Münster zur Integrationsdebatte. Und nach den nächsten Nachrichten geht es weiter.
Ja, ich möchte ganz bewusst jetzt nicht sofort auf Türken oder syrische Flüchtlinge oder muslimische Minderheiten kommen.
Was denn dann?
Sondern auf Aspekte, die wir gar nicht richtig gut einsortieren können, obwohl wir sie seit einem halben Jahrhundert kennen. Ich war am Wochenende aus ganz kuriosen Gründen, nämlich um bei Schützen, das ist auch ein multikulturelles Erlebnis, eine Festrede für den Todestag von Andreas Hofer zu halten. Und habe mich dort bei den Kommunalpolitikern und den Kirchenmännern nach dem Stand der Integration erkundigt. Und da ist jetzt alles anders, als was wir als Problem erkennen. Das Hauptproblem bei vielen deutschen Integrationsskeptikern ist ja die Religion. Also eine ganz andere Religion, das geht ja gar nicht. Südtirol sind alle katholisch. Da haben sie Prozentzahlen, wo sie über 95% kommen. Also da wäre der Protestant der Störfaktor, die sind aber alle katholisch. Sie haben nicht mal unterschiedliche Nationalität, denn sie haben alle einen italienischen Pass. Sie sind auch soziologisch ziemlich gleichgestellt, also alle berufstätig. Es gibt kaum Arbeitslosigkeits- oder Armutsprobleme. Es gibt nur die Unterscheidung in der Sprache, die deutschsprachigen und die italienischsprachigen. Und dann erzählt mir der Abt, dass es die Konflikte lange Zeit auch zwischen den zwei katholischen Kirchen gab. Es gab eine deutschsprachige Synode und eine italienischsprachige. Und dann hat man die zusammengelegt und sagt, und seitdem können wir uns nicht einmal selber leiden, weil zu viele von den anderen da sind. Das heißt, dass jetzt 70 Jahre nach Kriegsende wirtschaftlich erfolgreich, es ist ja so erfolgreich, dass beide Sprachgruppen Lega Nord wählen, um sich vom armen Süden abzutrennen. So erfolgreich sind die ökonomisch, religiös, alle katholisch, alle derselbe Pass. Und es scheitert allein an der Sprache, wobei das natürlich politisch immer wieder befeuert wird, dass man sich da mit den anderen bitte nicht verständigt, sondern sie dominieren soll. Was sagt Ihnen das für Ihre Integrationsthesen? Die Kinos sind getrennt, Volkstheater ist getrennt, Restaurantpublikum ist weitgehend getrennt. Man mag sich nicht, man meidet sich.
Das ist ein total spannender Punkt, der mit Integration so gut wie nichts zu tun hat. Wir könnten auch über 1860 und FC Bayern sprechen. Sigmund Freud hatte dafür eine wunderbare Formulierung: der Narzissmus der kleinen Differenz. Wenn man sich sehr ähnlich ist, dann muss man die kleine Differenz hervorheben. Und wenn man die nicht findet, muss man sie konstruieren, und so sprachliche Differenzen bieten sich dann an. Das hat aber mit Integration an sich nichts zu tun, denn Sie sagen ja, alles, was eigentlich gestaltbar ist.
Was wichtig ist.
Alles, was wichtig ist, ist da. Und ich meine, die haben eine Spannung, die ja auch sehr förderlich sein kann. Darauf sollten wir nachher noch zu sprechen kommen. Denn das, was jetzt Integration, nicht so sehr auf das Beispiel bezogen, was Integration erzeugt, ist Spannung. Und das ist ein Grund beispielsweise, so meine Arbeitshypothese für alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, war aus der Erfahrung, dass von den 10 erfolgreichsten Ländern der Welt 9 Einwanderungsländer sind. Japan ist die einzige Ausnahme. Also kann das ja gar nicht so schlecht sein. In allen Einwanderungsländern wird aber über Einwanderung auch negativ gesprochen. Es ist in Deutschland jetzt eine Ausnahme, dass mit Thilo Sarrazin das erfolgreichste Sachbuch in deutscher Sprache aller Zeiten negativ über Migration spricht. Aber Bestseller hat man in jedem Einwanderungsland, in denen es gegen Einwanderung geht. Das heißt, das sind unheimlich erfolgreiche Modelle, die über sich selber unheimlich negativ sprechen. Und das muss man irgendwie auflösen. Und das ist sozusagen ein Arbeitsprogramm von mir, beides zu verstehen. Also sowohl zu verstehen, warum man sich da drin nicht wohlfühlt, als auch zu verstehen, warum das ein unheimlich erfolgreiches Modell ist.
Ich möchte eine soziale These aufstellen und bin gespannt auf Ihre Meinung. Ist es nicht so, dass in jedem Einwanderungsland, ob es die Kräfte angeworben hat oder ob sie als Flüchtlinge kommen, einen unglaublichen Sozial- und Bildungsunterschied gibt, wie man das Problem wahrnimmt? Also wer selber die Herkunftsländer im Urlaub schon bereist hat, wird emotional aufgeschlossener sein als einer, für den das nur fremd und unheimlich ist. Wer selber Fremdsprachen spricht, findet es erträglich, dass es da vielleicht noch eine gibt, die durch Migration plötzlich auf die Pelle rückt. Wer verbeamtet ist, fürchtet nicht, dass er als Gabelstapler Billigkonkurrenz kriegt. Pensionsaussicht ist auch gesichert. Auch die Fremdheit mit fremden Kulturen überfordert einen, der als Führungskraft ausländische Mitarbeiter hat, Diversity im eigenen Unternehmen überhaupt nicht. Ein Busfahrer, der plötzlich Leute im Bus hat, deren Gespräche er nicht verstehen kann, fühlt sich nicht mehr zu Hause. Und in der Einfamilienwohnung ist es auch leichter, mit statistischen 40% Migrationshintergrund zu leben, als wenn das akkurat im Treppenhaus der eigenen Sozialwohnung besteht. Die These wäre, aber die ist zu simpel, das weiß ich selber, es ist ein sozialer Unterschied, ob ich mir mit der Migration leicht tue oder schwer. Und jetzt sage ich aber selber, wieso ich an der These auch zweifle. Einmal, weil es viele Menschen unterer Einkommensgruppen gibt, für die Solidarität viel selbstverständlicher ist. Und andererseits einen Sarrazin, der wie viele andere etablierte überbezahlte Kräfte sonst auch, plötzlich Ausländerfeindlichkeit als Lebensaufgabe entwickelt. Aber trotzdem ist doch daran was dran. Und das zeigen ja auch die Wahlen in den USA. Und es zeigen die Wahlprognosen in Frankreich. Und es zeigt die Abstimmung über den Brexit, dass es offensichtlich Unterschiede gibt, wie locker man mit dem Thema umgehen kann, je nachdem, ob man gebildet, materiell gesichert, fremdsprachig kundig ist oder nicht.
Eindeutig. Also es korreliert, es gibt einen statistischen Zusammenhang. Je schlechter es einer Person geht, desto wahrscheinlicher ist ein ablehnendes Verhalten. Aber die Korrelation wird immer schwächer. Das ist total spannend, da habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, in welcher Reihenfolge Migrationsprozesse entstehen. Denn fangen wir mal andersherum an, das sind Bestseller in allen Ländern. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass die Unterschicht dafür bekannt ist, Bücher, die 35 Euro kosten. Die ersten 18 Auflagen von dem Buch kosteten 35 Euro. Das waren jetzt nicht die, die das im Schwerpunkt gekauft haben. Also kann das mit der These nicht so ganz 100%ig stimmen. Wenn wir uns angucken, fangen wir mal so herum an. Wer wählt die AfD, Front National, Trump, ist völlig egal, welche die nehmen. Es ist fast immer identisch, es variiert ein paar Prozentpunkte. Dann ist das in einem kleinen Schwerpunkt, sind das Menschen, denen es schlecht geht. Und in Westdeutschland haben die früher SPD gewählt, in Ostdeutschland eher Linkspartei. Das ist eine leicht dominierende Gruppe, aber es gibt eine fast genauso große Gruppe, denen geht es sehr gut und die sind konservativ. So, jetzt muss man das irgendwie verstehen. Und die klauen der CDU. Den Unionsparteien. Und wenn man das verstehen möchte und auch verstehen möchte, warum das Vorurteil sich durchgesetzt hat, dass es eigentlich nur die sein können, die an den Rand gedrängt waren, dann muss man die Reihenfolge sehen. Die sind die Ersten. Und im Laufe der Integrationsprozesse schwappt es über auch zu Konservativen. Warum? Wir machen es mal mit einem Bild und das Bild begleitet uns vielleicht den ganzen Abend und Sie hoffentlich Ihr ganzes Leben. Meine These gegen den Mainstream der Migrationsforschung vor ein paar Jahren noch, war, dass gelungene Integration das Konfliktpotenzial, genau ausgedrückt, nicht die Konflikte, aber das Konfliktpotenzial in einer Gesellschaft steigert. Also ich wiederhole es nochmal, je besser Integration gelingt, desto mehr Konflikte kann es in einer Gesellschaft geben. Warum? Die erste Generation, wir machen es jetzt mal ganz holzschnittartig, kommt ins Land und gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, aber Deutschland ist speziell, weil kaum jemand Deutsch kann, bevor er kommt. Deswegen die erste Generation sitzt am Boden, während der Rest der Gesellschaft am Tisch sitzt. So, und die zweite Generation setzt sich jetzt vermehrt an den Tisch und will ein Stück vom Kuchen. Warum wir überhaupt glauben, dass es jetzt ruhig wird, wenn mehr Leute am Tisch sitzen und ein Stück vom Kuchen wollen? Also man muss selber sich mal reflektieren, warum man das jetzt erwartet. Ich sage das Gegenteil. Gelungene Integration führt zu mehr Konflikten. Und zwar bis jetzt Ressourcenkonflikte und Positionen. Also es geht darum, ich will ein Stück vom Kuchen und es geht darum, ich will einen schönen Platz am Tisch. Man streitet um die Plätze und um ein Stück vom Kuchen. Die dritte Generation steigert das Konfliktpotenzial noch einmal, denn die wollen nicht ein Stück vom Kuchen, die sitzen schon von Geburt an am Tisch, die wollen mitentscheiden, welcher Kuchen auf den Tisch kommt. Die mischen sich jetzt in die Rezeptur der Gesellschaft ein und jetzt fängt es an, Konservative zu stören. Vorher war es ein Ressourcenkonflikt, wo es mit den unteren Schichten zu tun hatte. Es gibt schöne Studien zu Frankfurt am Main, ich glaube auch eine bayerische Stadt, auf jeden Fall nicht München, war dabei, wo es darum ging, dass die türkischen Aufsteiger, die aus den Arbeitervierteln aufgestiegen sind, diejenigen waren, die am stärksten, ist Englisch veröffentlicht, gebasht wurden, also diskriminiert wurden und verachtet wurden. Nicht von den türkischen Familien nur, sondern ganz besonders von den deutschen einheimischen Gruppen. Die erfolgreichen türkischen Jungs und Mädels wurden am meisten verachtet. Ne, das ist dieser Ressourcenkonflikt. Das wäre schon vor 10 Jahren erkennbar gewesen und Integration schreitet voran. Die dritte Generation mischt sich jetzt wirklich in grundlegende Fragen ein und jetzt ist es nicht mehr ein Ressourcenkonflikt, sondern, jetzt mache ich es mal ganz abgehoben, es geht um die Deutungshoheit. Es geht um die Deutungshoheit und um die Richtigkeit von bestimmten Lebensentwürfen, um die Anerkennung bestimmter Lebensstile und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich ziemlich zu dem Punkt, beide Wählergruppen fühlen sich an den Rand gedrängt. Die einen ökonomisch und schieben das auf die Migranten und das stimmt gar nicht immer. Die anderen kulturell und das stimmt. Deswegen ist die Gruppe, die viel schwerer zu binden ist, würde ich jetzt sagen, alleine von der reinen Logik her, die konservative Gruppe, die jetzt affin ist fürs AfD-Wählen, also für die Union, ist es tatsächlich komplexer. Wohingegen Linke einfach mit Linkspopulismus reagieren können. Und da kann man ganz viel schon wieder aufheben. Und jetzt kein Spaß, das ist in den USA tatsächlich genauso. Ich habe die Zahl vergessen, aber ein unheimlich großer Teil der Trump-Wähler hat vorher immer, also man darf nicht links sagen, also Demokraten gewählt. Und ein unglaublich großer Teil hat bei der letzten Wahl Obama gewählt. Was heißt, die sind orientiert an, wer hilft mir, dass es mir irgendwie besser geht. Und dann kann man relativ schnell umschwenken, wenn dann jemand kommt, der das genauso auffängt. In Frankreich finde ich sehr spannend. Eribon hat gerade ein neues Buch geschrieben, wo er über seine eigene Familie, ist ein Soziologieprofessor in Frankreich, über seine eigene Familie und seine eigene Herkunft gesprochen hat. Er war Arbeiterkind, kleine Stadt in Frankreich. Und all die, die früher die kommunistische Partei gewählt haben, sind jetzt Mitglieder bei Front National. Das hat er auch versucht zu verstehen. Und ich glaube, und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Satz, gelungene Integration führt zu solchen Konflikten und Problemstellungen. Und damit kann man verstehen, es ist zumindest für mich bisher die einzige Erklärung, nicht nur, weil sie von mir kommt, sondern ernsthaft, mit der man verstehen kann, warum in allen westlichen liberalen Einwanderungsländern wir gerade das Gleiche sehen. Nämlich nationalistische Tendenzen, sehr populistisch, extrem inkonsistente Argumentation, also Widersprüche, die widersprechen sich minütlich und gleichzeitig gegen Migration und antiliberal. Und das passiert überall. Und nicht überall ist Migration ein neueres Thema, aber überall ist Integration ein neues Thema. Schwarze hatten in den USA vor 30 Jahren überhaupt nichts zu melden, statistisch gesehen, also wirklich katastrophal. Und heute, die Weißen sind an den Elite-Universitäten in den USA, an den 8 Ivy League Universities, die Minderheit geworden. Und zwar im gleichen Jahr, in dem Obama Präsident wurde. Und seitdem sind sie die Minderheit geblieben. Das ist ein spannender Punkt, den hat die Tea Party aufgegriffen. Und Obama wird Präsident, ein Schwarzer wird Präsident, wir haben alle viel Hoffnung damit verbunden, weil wir naiv romantisch sind. Das meine ich ernst, denn wir haben gedacht, oh, jetzt geht's los. Und was ist passiert? Es gab einen riesen Rechtsruck. Und zwar nicht trotz Obama, sondern wegen Obama. Und der Rechtsruck wurde schlimmer, weil die Obamas ein unfassbar super Pärchen sind. Die lieben sich wirklich. Die sind unheimlich amerikanisch. Die sind eine perfekte Familie. Erstmals eine Präsidentschaft ohne Skandale. Die Leute, die im Weißen Haus arbeiten, beschreiben sozusagen die perfekten Menschen. Und das hat den rechten Rand nur noch aggressiver gemacht. Also, und das ist meine Botschaft heute. Rassismus ist nicht rational. Ist nicht rational. Wer also glaubt, Rassismus nimmt ab, wenn Integration gelingt, macht zwei Fehler. Erstens, empirisch völlig uninformiert. Wie soll man denn so den Holocaust erklären? Also die bestintegrierte Gruppe war Opfer des schlimmsten rassistischen Exzesses. Und zweitens, legitimiert man indirekt damit Rassismus? Ja gut, sind Rassisten, läuft ja auch schlecht. So ist ja die Argumentation. Und es ist beides verkehrt. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, ich weiß nicht, ich ziehe jetzt einen Schritt zurück, wenn man es ganz genau nimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob Rassismus ansteigt aufgrund gelungener Integration. Er sinkt auf jeden Fall nicht. Vielleicht stagniert er, aber was sicher ist, er wird aggressiver und offener und er lässt sich leichter mobilisieren. Eine andere Analogie, was früher zum Mobilisieren brauchte man ein Wort und hat nicht nur Juden gesagt, sondern Weltjudentum. Das war das Argument. Und man hat ja nicht gesagt, die Juden können kein Deutsch und sind so schlecht, sondern im Gegenteil, die sind vernetzt, clever. Wir müssen zusammenhalten, um irgendwie gegen die anzukommen. Und heute ein bisschen anders, aber von der Grundlogik. Und bisher kein bisschen so aggressiv wie früher. Also nicht, dass Sie jetzt eine falsche Analogie hier drin sehen, aber wie man mobilisiert. Mir geht es nur um den Mobilisierungseffekt. Islamisierung. 5% islamisieren jetzt einen ganzen Kontinent, also in Deutschland 5%, auf dem Kontinent viel weniger. Also man muss die Gruppe stark machen, anders kann man nicht mobilisieren. Mobilisieren geht mit starken Gruppen. Keiner kann mobilisieren. Ist doch spannend, dass die osteuropäischen Länder haben mit den Roma eine Minderheit, gegen die sie ihren Rassismus doch richten könnten. Der Wahlkampf wird aber gegen Islam gemacht, der gar nicht da ist. Man braucht eine starke Gruppe, wenn man am rechten Rand mobilisieren möchte. Und das muss uns klar sein. Also diese Alltagstheorie, die in diesem Raum hier 98% der Anwesenden hatte, die stimmt empirisch nicht. Keine einzige Studie spricht dafür, keine einzige, dass es diesen Effekt gäbe. Und es gibt eine ganze Reihe, die dagegen spricht. Und das, was wir erleben im Augenblick, spricht eindeutig dagegen. Also nochmal kurz zusammengefasst, Einwanderungsländer sind ganz viele Länder, aber wirkliche Integration, also eine Annäherung der Teilhabechancen, ist in allen Einwanderungsländern, egal wie alt oder neu sie sind als Einwanderungsland, wir sind ja relativ jung als Einwanderungsland, erst in den letzten 20 Jahren so richtig passiert. Und genau in diesen 20 Jahren, als Integration gelingt, als hier ein schwarzer Präsident wird, in den Niederlanden immer mehr schwarze Menschen aktiv werden, bei uns man die Nachrichten nicht mehr hören kann, ohne einem Gastarbeiter zuzuhören und Gastarbeiterkind zuzuhören und so weiter, wächst das. Zumindest zeitgleich. Wir können nicht in die Köpfe hineingucken und die Verlinkung sehen, warum und so weiter. Aber auf hohem Plausibilitätsniveau kann man nachvollziehen, dass das was zu tun hat mit zwei Punkten, habe ich gerade genannt. Ressourcenkonflikt, das spricht gerade untere Schichten an. Und je besser Integration gelingt, desto stärker stört es Konservative, weil gelungene Integration ist fast nie Assimilation, sondern ein wechselseitiger Annäherungsprozess. Klaus Bade, so die Champions League der Migrationsforschung, ist schon im Ruhestand, hat den Satz in den 90ern geprägt, Integration ist keine Einbahnstraße. Das ist ja auch genauso. Gibt es eine wechselseitige Annäherung, da können wir gleich noch drüber sprechen, was sich alles geändert hat. Deutschland ist kein bisschen mehr so wie 1950 und ich würde sagen, die 68er haben einen viel geringeren Anteil daran, als sie glauben. Einwanderung hat den größeren, Einwanderung hat einen viel größeren Anteil.
Da kommen wir
gleich noch drauf. Aber wenn man es in der Gesamtschau nimmt, verändert sich das Land in einer beschleunigten Geschwindigkeit, und zwar alle. Und das verändert die Art und Weise, wie gelebt wird. Und in den Untersuchungen zum Beispiel im Münsterland, eine ländliche Region, eine ländliche, konservative, schwarze Region in Nordrhein-Westfalen, rund um Münster herum, sieht man beispielsweise, dass die größte Kränkung dieser zum Teil 100 Jahre alten Familienunternehmen ist, wenn die Kinder nicht nur links oder grün wählen, sondern nach Berlin-Neukölln ziehen und es dort schön finden. Das ist eine ganz große, ganz, ganz intensive Kränkung, die die Menschen da erleben. Und ich nehme die total ernst. Also schon vor ein paar Jahren dachte ich mir, was die bewahren wollen. Also die Migrationsforscher sind immer schnell darin, Migranten darin zu beschützen und zu sagen, die wollen was bewahren. Ich verstehe auch Leute, die aus der anderen Perspektive etwas bewahren wollen. Nur wie man den Spagat jetzt hinbekommt, ne? Dafür habe ich keine Lösung. Aber ich kann in umfassender Weise nachvollziehen, dass auch Menschen in Deutschland etwas bewahren wollen. Und das müssen wir sehen. Kulturelle Eigenheiten sind immer Selbstwerte. Sie sind nicht einfach nur nützlich, sondern Selbstwerte. Und Menschen wollen das bewahren. Das gilt für Leute aus der Karibik, genauso wie für Leute in ländlichen Regionen hier. Und das macht die Sache so schwierig. Also wenn man auf der Lösungsebene was machen möchte. Aber erstmal auf der Beschreibungsebene habe ich, glaube ich, ein plausibles Angebot gerade gemacht. Wie man damit jetzt arbeitet, ist eine andere Frage.
Ja, wunderbar. Also ich muss wirklich sagen, mir ist wirklich ein Licht aufgegangen, wenn ich das für mich in Anspruch nehmen darf. Wir haben nämlich noch beim Vorgespräch gesagt, er will die These vertreten und erläutern, dass die Probleme zunehmen, wenn die Integration gelingt. Und da ist doch die erste reflexhafte Reaktion, er hat nicht alle. Das ist also der erste Gedanke, der durch den Kopf schießt. Was wir brauchen, ist ein Gelingen der Integration, dann ist Ruhe und Frieden. Und nur wenn es irgendwo entgleist oder durch Hasspredigten entfacht wird oder eine Migrantengruppe ausgeschlossen wird, dann könnte es explosiv werden. Und also das hat mir jetzt voll eingeleuchtet und das ist wirklich ja auch beunruhigend in den Konsequenzen. Aber ich möchte jetzt mal die Aufmerksamkeit auf die andere Seite richten.
Sie hören Radio München und hier unsere Sendung Abends unterwegs. Unsere Kollegin Beate Müller war abends unterwegs und hat uns den Mitschnitt, warum die Debatte über Integration zu kurz greift, mitgebracht. Christian Ude war in seiner Veranstaltung Politik der Woche im Gespräch mit Professor Aladin El-Mafa'alani von der Uni Münster. Sie hören jetzt den zweiten Teil des Abends.
Sie haben erklärt, warum eine einheimische Bevölkerung erst in den Ressourcenkonflikt gerät und später in einen, in Anführungszeichen, Kulturkampf. Und das ist sicher zweifellos richtig, auch der Zeitplan beschrieben. Aber Sie haben jetzt gar nichts gesagt über die Migranten, von denen wir jetzt doch drei Generationen näher kennen. Jetzt sage ich es mal, wie ich es nicht nur täglich höre und lese, sondern auch selber empfinde. Es ist doch so, dass die erste Generation nach Deutschland kam, weil sie kommen wollte, um Arbeit zu finden. Also man hat sich zwar auf einen strapaziösen Weg gemacht, aber man wollte Arbeit finden und fand sie auch. Die zweite Generation merkt, dass es andere Kinder und Schüler und Jugendliche gibt, die sich leichter tun, sei es aus sprachlichen Gründen, aus kulturellen Gründen, wegen der Vernetzung der Eltern, warum auch immer. Aber die einheimischen Kinder, die gleich alt waren an der Grundschule, tun sich leichter. Aber jetzt gibt es doch dann eine dritte Generation, die offensichtlich weniger aufgeschlossen, weniger integrationsbereit, sogar weniger regelbewusst ist als die beiden Vorgängergenerationen. Jetzt haben Sie darüber auch geschrieben und das würde mich jetzt schon interessieren. Gibt es denn die Fehlreaktionen nur auf der einheimischen Seite oder gibt es nicht auch unverarbeitete Frustrationserlebnisse bei der Migrantenseite?
Aber eine Korrektur. Ich habe nicht von Fehlreaktion gesprochen.
Nein, aber...
So, im Gegenteil, ja, ich kann das sogar verstehen, dass man was bewahren möchte.
Aber, ne? Aber Sie haben gesagt, das ist eine narzisstische Kränkung. Also ja, insofern war es nicht wahnsinnig rational. Und da sind wir uns ja auch einig. Mhm. Aber ist es nicht auch ein Phänomen, mit dem wir alle nicht gerechnet haben, dass die dritte Generation viel schwieriger ist als die erste? Die erste konnte kein Deutsch, hat radisbrechend sich irgendwie verständlich gemacht. Aber man wusste, wenn der Vater in einem Metallbetrieb ist, dann geht er auch in die Gewerkschaft, was er gemacht hat. Wenn er wählen dürfte, wählt er SPD und Demokratie findet er prima. Und religiös war er nicht einmal eingefärbt, geschweige denn fanatisiert. Und dann kommt irgendwann die dritte Generation, die sich auch narzisstisch gekränkt fühlt durch diesen kränkenden Vergleich, wie geht's den Einheimischen meines Alters und wie geht's mir, wie werde ich behandelt, obwohl ich hier geboren bin. Und dann kommt zum Beispiel eine religiöse Fanatisierung, die die Familie nie gehabt hat.
Also, Schritt für Schritt. Wir fangen erstmal damit an, dass die erste Generation, man muss in dem Bild bleiben, saß am Boden. Das ist eine gemütliche erste Generation. So wie die erste Generation der Syrer, die jetzt kommt, das ist gemütlich. Das wird ungemütlicher. Ne? Das ist gemütlich, denn die wurden wirklich beschissen behandelt. Mhm. Hier in Deutschland. Und die waren still. Keine Beschwerden, nichts. Die haben ja alles mitbekommen. Die haben mitbekommen, sie kommen aus dem ländlichen Anatolien. Da war es schlecht. Sie sind hier hingekommen, wurden behandelt wie Vieh, schlechte Wohnverhältnisse und so weiter und so fort. Haben das in Kauf genommen. Wir gehören eh nicht hierhin und wir gehören eh nicht dazu. Und bei uns würden Ausländer auch schlecht behandelt. Das haben die alles im Hinterkopf gehabt und haben das hier dann gemacht. Gearbeitet, gespart, in Süddeutschland durchgehend beschäftigt, in Nord- und Mitteldeutschland nicht lange beschäftigt, leider. Aber die Kinder, die hier geboren sind, die können das nicht vergleichen. Die können es nicht vergleichen mit da, ne, und so weiter. Das heißt, die haben eigentlich geografisch nur diese Heimat. Mhm. Erzählt wird ihnen aber die ganze Zeit über eine andere Heimat. Migranten machen das alle immer. Die alte Heimat ist das Paradies auf Erden, aber nur so, wie es früher war. Das ist, diese Nostalgie ist ganz typisch für Migranten, auch für Flüchtlinge. Dann halt vor dem Krieg war alles perfekt und jetzt, es wird nie wieder so gut. Das heißt, die erleben eine Traumwelt früher. Sie haben eine geografische Heimat hier. Und jetzt kommt es darauf an, was sie hier erleben. Erleben sie, dass man sagt, hey, Ahmed, du gehörst zu uns, du bist ein Bayer, ist völlig wurscht, alles ist gut. Ne, wenn man so vereinnahmt, gibt es zumindest ein Angebot, ne, so ein Identitätsangebot. Erlebt man das nicht und junge Leute wollen immer zu irgendeiner starken Gruppe gehören, sucht man sich was anderes. Und ein Forschungsfeld wurde, glaube ich, am Anfang nicht genannt, sind salafistische Gruppierungen, Forschungsfeld von einer Gruppe von mir. Da sieht man, und das ist ziemlich spannend, dass die Religiosität am Anfang, beim Einstieg in diese Gruppe, bei diesen jungen Leuten, mittlerweile 12, 13, 14 ist Einstiegsalter durchschnittlich. Also 12 ist überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr. Aber es hat weniger mit den 12-Jährigen zu tun, sondern mehr mit den Strategien der Akteure. Wenn es losgeht, haben die überhaupt kein religiöses Interesse. Die würden von sich sagen, ja klar, ich bin Muslim, aber kein religiöses Interesse, es ist ein politisches Interesse. Und das ist, jetzt erlauben Sie mir, ich zitiere mal, ich spreche jetzt nicht selbst, sondern ich versuche was zu wiederholen, was so ein Prediger gesagt hat. So ein Prediger, der überhaupt nichts mit Theologie am Hut hat, aber der jugendtypisch spricht. Ich lasse die ganzen Inshallahs und Mashallahs jetzt weg. Also so eine reine inhaltliche Wiedergabe, der praktisch, geht's euch gut und so weiter. Und die ganzen Jungs, das waren nur Jungs in dem Fall, sagen ja und so weiter. Und dann fragt er, was machen eure Eltern? Und dann hört er halt, was zu erwarten ist. Eltern geht es nicht allen gut. schwierige Verhältnisse und so weiter und so fort. Und dann steigt er langsam ein, ganz langsam, man kriegt gar nicht mit, dass er schon dabei ist. Ne? Und erzählt davon, dass Muslime irgendwie immer an den Rand gedrängt werden. In Syrien sind sie die Mehrheit und werden von einem Diktator unterdrückt. In Bosnien waren sie die Mehrheit und es gab Völkermord. In Deutschland sind sie die Minderheit und sind auch benachteiligt. Sie sind immer benachteiligt. Und ne, fragt nach, wurde die auch mal diskriminiert, wurde die auch mal doof angeguckt, weil ihr Muslime seid oder Schwarzköpfe und so weiter und so fort. Ne, und dann fängt er an, was aufzubauen. Und wenn Sie wollen, mache ich es ausführlicher. Aber das Interessante ist jetzt, der beschreibt ganz viele Dinge, zum Beispiel auch Doppelmoral, Aspekte der Doppelmoral. Also als Beispiel, ich zitiere wieder, ist aber übrigens gar nicht so falsch. Der Westen hat gesagt, in Syrien mischen wir uns nicht ein. So, und dann sterben 200.000 Muslime und keiner mischt sich ein. Und dann sterben 2.000 Christen und 200 Franzosen oder 100 Franzosen und dann mischt man sich doch ein. Dann kann man sich doch einmischen. Und das wiederholt er ganz oft. Wie war das eigentlich in Tschetschenien? Sind nur Muslime gestorben. So braucht man sich nicht einmischen. In Bosnien wären die Saudis nicht gekommen, über die alle meckern. Ich zitiere, ne? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Wären die Saudis nicht gekommen und diese angeblich so bösen Mujahidin, wäre Sarajevo gefallen. Keiner hat uns geholfen. Und dann, das erzählt er. Und dann, was machen die jungen Leute? Die machen etwas, was die Lehrer nicht schaffen. Während er redet, googeln die, ob das stimmt. Und alles, was der sagt, stimmt. Und dann fängt er an, was über Religion zu sagen, googeln die auch. Und alles, was er sagt, stimmt bis dahin. Und dann kommt die Auflösung. Muslime waren mal stark, heute sind Muslime schwach. Eure Eltern sind auch schwach. Die Islamverbände hier, die Gemäßigten, müssen sich immer rechtfertigen. Oh nee, wir sind dagegen und tut uns leid und so weiter. Jugendliche wollen sowas nicht. Die wollen zu einer starken Gruppe gehören. Und in der Gruppe ist man stark, man provoziert. Viele haben sogar richtig Spaß an dieser Provokation, ne, mit der ganzen Gruppe durch die Fußgängerzone zu laufen. Und viele hier auch im Raum würden erschrocken gucken. Und genau das freut die. Ne, so ähnlich wie die Punks früher. Die haben sich ja auch nicht daran gestört, dass Menschen im gehobenen Alter ein bisschen komisch geguckt haben, sondern es war eher attraktiv für die.
Volksverliebnis.
Genau. Und dann sagt er so, was ist anders? Früher haben wir unsere Religion ernst genommen und waren stark. Und heute sind alle Muslime säkular, verwestlicht und sind schwach. Was ist die Lösung? Zurück zur Religion. Und die Hälfte dieser jungen Leute ist von da an gepackt. Gute Botschaft, nur die Hälfte. Denn was die da machen, ist sehr charismatische Leute, sprechen akzentfrei Deutsch. Fast die Hälfte der Prediger sind konvertiert. Das heißt, es sind Bio-Deutsche, ne, ohne Migrationshintergrund. Die machen das unheimlich gut. Also es ist schon, Gott sei Dank, folgen denen nur die Hälfte in etwa bei diesen ganz Jungen. Aber das ist ein Problem. Und was suchen die? Also was kann, wenn man jetzt mal alle psychischen Faktoren und andere Probleme, individuelle Probleme mal rausrechnen, die suchen ein Gefühl, zu einer starken Gruppe zu gehören und ein Gefühl von nicht nur Zugehörigkeit, das hatten die meistens vorher, Hip-Hop-Gruppen und so weiter, sondern ein Gefühl von einer positiven Identität. Nicht Zugehörigkeit. Zugehörigkeit an die vorher, das wird immer übertrieben. Die brauchen keinen Freund und niemanden, der die in den Arm nimmt. Sondern eine positive Form einer Selbstbeschreibung, Identität. Und das gelingt vielen nicht. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Und ein wesentlicher Grund, glaube ich, und wir müssen jetzt nicht von Islamfeindlichkeit, 11. September und so, alles auch wichtig, aber ein wesentlicher Grund ist, dass wir sehr spät verstanden haben, in welchem grundsätzlichen Dilemma Kinder von Migranten aufwachsen. Das versuche ich jetzt mal ganz knapp zu beschreiben. Also allein im Buch wert, ne? Aber ganz knapp zu beschreiben, denn wenn wir uns Migranten angucken, ich mache jetzt praktisch was ganz Krasses, Migrationsforschung international in zwei Sätzen zusammengefasst. Ne? Das ist ganz schön krass. Also Migranten, egal woher sie kommen und egal wohin sie gegangen sind, lassen sich durch zwei Eigenschaften charakterisieren. Je weiter die Strecke ist, egal wohin und so weiter, die Kulturen sind egal, aber je länger die Strecke ist, desto stärker sind beide Effekte. So. Erstens, sie sind, weil sie dieses Risiko eingegangen sind, der Migration, Migration ist biografischer Stress für einen Menschen und ein hohes Risiko, hoch motiviert. Dieses Risiko, wer das eingeht, ist hoch motiviert. Das ist, brauche ich, glaube ich, nicht weiter erläutern, hochmotivierte Leute. Das ist was eindeutig Positives. Jetzt kommt ein Punkt, der, ich werte heute mal, mache ich sonst nicht, aber sag mal, der eher negativ ist oder zumindest irritierend erscheint. Je weiter die Strecke der Migration ist, desto konservativer werden sie. konservativ wäre. Ich habe ja gesagt, man konserviert immer und so weiter, aber Migranten selber konservieren. Warum? Das kann man erklären, warum die internationale Forschung diese beiden Effekte immer wieder erkennt. Egal, ob es Vietnamesen oder Deutsche sind, die auswandern. Menschen brauchen nämlich, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Begriff Identität, das Gefühl einer einigermaßen stabilen Identität. So, jetzt in einem Satz zusammengefasst, Identitätstheorie. Identität aus der Perspektive der Person selbst meint nichts anderes als, ich erkenne mich selbst wieder. Ich erkenne mich selbst wieder, obwohl 20 Jahre um sind. Ja, obwohl meine Haare eine andere Farbe haben oder weniger sind, ich 20 Kilo mehr oder weniger habe, umgezogen bin und so. Ich erkenne mich selbst wieder. Und noch besser ist, andere auch. Andere erkennen mich auch wieder. Aber wichtiger ist man selbst. Joschka Fischer hatte das Problem, alle anderen haben ihn nicht mehr wiedererkannt. Wichtiger ist, dass er sich selbst wiedererkennt. Das ist viel wichtiger, dass man sich selbst wiedererkennt. So, und jetzt ist das Problem, Migration, was verliert man? Das Land, wenn es weite Strecken sind, das Land, in dem die eigene Sprache gesprochen wird, das Land, in dem das ganze Netzwerk verortet ist, das nimmt man ja in der Regel nicht mit. Und für die meisten Menschen ist der dritte Punkt noch schlimmer, sein Status, man war da wer. Man muss jetzt ganz neu anfangen. Das sind die drei wahrscheinlich am stärksten identitätsstiftenden Dinge des Lebens. Alle drei verliert man vollständig. Vollständig. Und was macht man jetzt? Offenbar immer in der Migration. Man konserviert alles, was man hat. Was man mit hat. Nämlich alles hier oben. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen pathetisch. Alles hier. Ne? Gefühle, Emotionen, Gedanken. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, ist die Heimat in der Vergangenheit, wird nostalgisch verblümt, es ist Paradies auf Erden und man muss permanent die eigenen Kinder damit belästigen, darüber zu reden und so weiter. Also man konserviert, man wird konservativer und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Also für jemanden, der mit Migranten arbeitet über längere Zeiträume, ist das irritierend. Ich habe ja gerade gesagt, risikobereit und motiviert und konservativ. Risikobereit und konservativ, wenn Sie zu einer Bank gehen und sagen, ich habe hier 10.000 Euro, bitte riskant und konservativ gleichzeitig, der schickt Sie zum Arzt. Das sind Antonyme. Das sind Antonyme. In der Migration macht das aber Sinn. Also weil man in bestimmten Bereichen so risikobereit sein musste, muss man in anderen konservieren. Und übrigens haben wir damit schon einen Punkt festgestellt, einen Punkt, warum Assimilation nicht funktioniert. Nicht einmal 1% der Migranten verlässt seine Heimat oder ihre Heimat, weil sie mit sich selbst im Unrein sind. Nee, sie wollen die äußeren Rahmenbedingungen verbessern. Wegen Krieg existenziell oder ökonomisch, weil kein Arbeitsplatz da ist oder politisch, ich werde verfolgt, ich bin homosexuell und es geht hier nicht. Aber sich selber finden die eigentlich alle ganz okay, was ganz günstig ist, weil sonst bräuchten wir psychiatrische Kliniken, wenn die kommen. Ne? Die sind mit sich selber im Reinen. Das heißt, die haben gar nicht vor, sich komplett zu ändern. Die finden ihre Werte, ihre Moral und so in der Regel wunderbar. Die verändern etwas, nämlich das Äußere, weil das Umfeld in ihrem Herkunftsland aus irgendeinem Grund einen Mangel darstellte für sie und sie gehen woanders hin, weil sie sich dort mehr versprechen. So, ne? Das heißt, sich selber finden die gar nicht schlecht. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Was erwarten Sie von Ihren Kindern? Und Sie alle hatten wahrscheinlich, fast alle hatten Kinder oder haben Kinder und wissen, dass Kinder schon sehr stark daran orientiert sind, die Eltern nicht massiv zu enttäuschen. Ne? Also, und wenn, dann macht man es absichtlich in einem bestimmten Bereich, aber grundsätzlich erstmal nicht, besonders nicht als Kinder, als Jugendliche vielleicht immer. Die Eltern erwarten nämlich genau die beiden Sachen, die sie selbst als Eigenschaft haben, wie ich es gerade markiert habe, auch bezogen auf ihre Kinder. Sie sind hochmotiviert und haben Träume. Ich habe gerade gesagt, bleiben aber meist am Boden. Das heißt, die Träume, die mit der Migration verbunden wurden, werden nicht erfüllt in aller Regel. Also auch in den USA sind 3/4 bleiben unter ihren Erwartungen. Also nicht nur in Deutschland. Die Träume, die sie selbst hatten, werden jetzt zum Quadrat an ihre Kinder übertragen. Zum Quadrat. Nicht nur die gleichen Träume, sondern die Träume müssen jetzt nochmal übertroffen werden. Und zwar so krass, nur noch als kleine Ausführung, wenn man mit den Kindern in Grundschulen Interviews führt, dann beschreiben die Grundschulkinder, dass ihnen klar ist, viele haben es wortwörtlich so, also sinngemäß von ihren Eltern gehört, dass ihre Biografie der Eltern nur Sinn macht, wenn die Kinder erfolgreich sind. Also die Bilanz des eigenen Lebens hängt davon ab, wie erfolgreich die Kinder sind. So, das ist erstmal der eine Teil. Die Kinder müssen also erfolgreich sein. Das ist super übrigens, denn es korreliert statistisch. Also der Zusammenhang ist, je mehr Eltern von ihren Kindern erwarten, desto erfolgreicher sind die Kinder. Ein krasser statistischer Zusammenhang. Super spannend. Deswegen sage ich immer, wenn Pädagogen zuhören, nicht die Erwartungen senken. Das Schlimmste, was man tun kann, je höher die Erwartung ist, desto höher der Erfolg. Natürlich sollte man das individuell anpassen, das wäre auch gut, ne, dass man Erwartungen, ne, also jetzt nicht irgendwie, ne, aber Sie wissen, was ich meine. Je mehr ich von einer Person erwarte, desto besser. Im Übrigen funktioniert dieser Effekt umso stärker, je emotionaler die Bindung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind ist. Also wenn die Grundschullehrerin, in der Regel ist eine Lehrerin, eine gute emotionale Bindung hat, das schaffen fast alle Lehrerinnen, dann sollte man die Erwartung wirklich immer über dem setzen, was die Kinder derzeit imstande sind zu leisten. Aber natürlich differenziert, weil nicht alle Kinder das, also Sie wissen, was ich meine. Also, die Eltern erwarten hohe Performance. Das ist super. So, aber die Eltern erwarten jetzt, dass die Kinder genauso bleiben, wie sie selbst sind. Das Gleiche konservieren, was man selbst konserviert. Das heißt, die Religion beibehalten, die nationale Identität beibehalten, die Sprache beibehalten und. Und aus der Perspektive der Heranwachsenden ist das mindestens über einen Zeitraum ein Dilemma. Bin ich erfolgreich? Kann ich nicht loyal bleiben? Bleibe ich loyal? Bin ich nicht erfolgreich? Ein Dilemma. Man kriegt nicht beides gleichzeitig hin. Der Hammer ist, die Eltern hierarchisieren diese beiden Erwartungen nicht. Die sind beide maximal wichtig. Das heißt, das eigene Leben macht keinen Sinn, wenn meine Kinder auch scheitern. Das eigene Leben macht aber auch keinen Sinn, wenn ich mit meinen Kindern nichts mehr gemeinsam habe. Und jetzt denke ich selber, für mich gibt es keine Denkverbote, wie kriegen wir bei den Migranten diese Loyalitätserwartung abgewöhnt? So denke ich wirklich. Wie kriegen wir die abgewöhnt? Und im Übrigen wäre abgewöhnen direkt das Gleiche wie Assimilation als Ziel. So, und jetzt müssen Sie einmal nur mal ein Gedankenexperiment machen. Da brauche ich jetzt gar nicht so wissenschaftlich denken. Wir sollen wir es denn leicht machen oder schwer?
Erst leicht.
Erst leicht. Erst leicht. Gut. Wir machen es aber erstmal leicht. Wir können ja steigern, die Erwartung. Also wir machen es progressiv. Wir machen progressiv. Also wir nehmen einfach mal ein Land, was das gleiche Lebensniveau hat wie hier, aber eine andere Kultur und weit weg. Also Sie alle migrieren morgen nach Japan. Und es ist egal, weshalb. Das ist das Spannende. Das Motiv ist egal. Also entweder, weil sie einen super Job dort haben oder weil sie hier verfolgt werden. Wahrscheinlich ist super Job dort leichter, sich vorzustellen. So, sie müssen morgen dorthin und sie sind jetzt im Durchschnitt, seien Sie mich böse, alle nochmal 30 Jahre jünger als jetzt und müssten jetzt überlegen, denn es geht um Kinder. Ne? Also sie müssen jetzt überlegen, was passiert mit ihren Kindern. Sie wandern jetzt nach Japan aus und wir machen es leicht. Sie wissen schon, dass sie sehr lange bleiben. Viele Migranten wissen das gar nicht. Das macht die Sache so schwer. Die wissen gar nicht, wie lange sie bleiben dürfen, rechtlich, und wie lange sie bleiben wollen, Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Aber wir stellen uns jetzt mal vor, Sie wissen, Sie bleiben schon über langen Zeitraum. Wie lange, weiß man nie, aber schon lange. Sie haben zwei Varianten. Wir machen es jetzt kontrastreich. Variante A, Sie wünschen sich, weil Sie ja auch selber sich gut integrieren wollen, dass Ihre Kinder Japanisch sprechen, genauso wie die Japaner glauben, sich sogar Mühe geben, wie Japaner auszusehen, wie Japaner essen, wie Japaner feiern. Sie sollen Japaner werden, ihre Kinder. Und irgendwann, so ist ihr Ansporn, sprechen selbst sie mit ihnen Japanisch, wenn sie es können. Das ist das Ziel, Japanisch als Familiensprache. Variante B ist, sie wünschen sich, dass ihre Kinder in Tokio erfolgreich sind und gleichzeitig so viel wie möglich mit ihnen gemeinsam haben. Und ich hoffe, dass niemand Variante A nimmt. Das ist nämlich ein Hinweis für eine psychische Störung. Das ist wirklich wahr. Das können Psychotherapeuten absetzen. Also das können die an... Weil wer verlässt seine Heimat? Wie sehr muss man sich selbst hassen, dass man sich für seine Kinder etwas anderes wünscht, was man noch nicht immer kennt? Also bei den USA gab es Assimilationsträume ein bisschen häufiger, aber auch nicht so viel. Also jetzt nicht 50%, sondern ein bisschen häufiger, weil man ein Bild hatte. Und glaubte zu wissen, was amerikanische Gesellschaft und Kultur ist. Und wer das attraktiv fand, ist da hingegangen und wollte Amerikaner werden. Das gab es schon, auch wenn das nie die Mehrheit war. Aber jetzt nach Japan oder nach Deutschland. Wie verrückt muss man sein, zu sagen, ich hasse alles, was ich bin und wünsche mir für meine Kinder was komplett anderes. Das ist ja wahnwitzig. Also wenn wir solche Migranten wollen, die assimilationswillig sind, brauchen wir auch wieder mehr psychiatrische Kliniken. Wir müssen da psychiatrische Zentren bauen, so wie wir zuletzt Container aufgestellt haben. Das ist nämlich untypisch. Und dann haben wir das Problem, dieses Dilemma haben diese jungen Menschen, entweder oder, also nicht entweder oder, die Eltern wollen was Widersprüchliches, aber die Aufnahmegesellschaft auch alle Länder der Welt, also auch hier ist Deutschland nicht speziell, machen zwei Dinge in unterschiedlichen Varianten. Deutschland macht das besonders ungünstig, aber kommen wir gleich später drauf. Zwei Varianten, nämlich einmal, erzähl mal, wie es bei euch ist. Meist sehr interessiert. Aber was passiert? Die Eltern wollen, dass die Kinder bei ihnen bleiben und die Aufnahmegesellschaft sagt, wie ist es denn bei euch? Also beide Bewegungen gehen zu den Eltern. Ne? Also man sagt, wie ist es bei euch? Positiv gemeint. Und die Eltern sagen, ja, bei uns. Ne? So jetzt mal bildlich gesprochen. Und die andere Aufforderung ist, pass dich an. Ne? Pass dich an, kommt von der Mehrheitsgesellschaft und wie ist es denn bei euch? Also auch zwei widersprüchliche Erfahrungen. Und was passiert jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, was sind Umgangsformen von Migrantenkindern mit diesem Doppeldilemma? Es ist nämlich total spannend, es passiert nicht assimilieren, dass man sagt, ich bin jetzt Mehrheitsgesellschaft, ich gehe da auf. Passiert praktisch nicht. Es passiert praktisch nie, dass man vollständig reproduziert, was die Eltern wollen. Also eine vollständige Reproduktion, Loyalität, passiert fast, also auch in einem kaum messbaren Bereich. Es entstehen Zwischenzonen. Und also bisher waren diese Zwischenzonen so, dass man balanciert hat. Also sag's jetzt mal wissenschaftlich, wurden das als zwei Sphären bezeichnet. Und zwischen den Sphären hat man sich irgendwo eingeordnet. Und jetzt gibt es einen Typus, der war immer sehr sympathisch, wurde immer sehr sympathisch von Wissenschaftlern beschrieben, nämlich eine dritte Sphäre. Die steigen aus dem Spiel, die haben keine Lust mehr zwischen hin und her gerissen zu werden und die steigen aus. Die enttäuschen also ihre Eltern massiv, aber die wollen auch nicht ihnen gefallen. Ne, die machen was ganz Neues und das war immer super sympathisch. Das waren in der Vergangenheit Künstler und so weiter und so fort, also kreative Leute und heute sind das salafistische Gruppierungen auch. Also bisher wurde diese dritte Sphäre immer sehr positiv beschrieben, dass sie was Neues gestaltet haben. Was immer noch ist, dieses Neue führt zu einer großen Dynamik in der Gesellschaft. Denn dieses Neue ist andauernd anders. Das ist also nicht mehr so wie die klassischen Milieus, die wachsen und die historisch gewachsen sind, dann auch überall in Deutschland erkennbar sind, sondern das sind dann tatsächlich Milieus, die sehr unterschiedlich sein können zwischen Berlin und Mannheim oder München, weil junge Leute, wenn diese was konstruieren, was ein spezifisches Lebensgefühl ist, was nicht alle teilen, ist anders als die 68er, ne, und Rolling Stones und so weiter, sondern das ist ein spezifisches Problem, dann erzeugen die neue kleine Milieus, die dann sehr unterschiedlich sind. Das Grundproblem ist aber immer das Gleiche. Und jetzt das Spannende ist, dieses Grundproblem ist Energie. Energie. Das ist sozusagen der Antrieb, diese Energie ist der Antrieb für diese Erfolgskarrieren. Die haben genau dieses Dilemma, ganz zentral in ihrer Biografie. Und in unserer Forschung zu Intensivtätern ist genau dieses Dilemma zentral in der Biografie. Also je intensiver dieses Dilemma, würde ich jetzt mal daraus schließen, desto intensiver der Verlauf.
Aber könnten Sie das beschreiben? Wo sind die Veränderungen und kommen Sie jetzt nicht mit dem Italiener um die Ecke?
Nee. Die Veränderung, das ist total spannend, ich kann das ja gar nicht beurteilen, sondern in Gesprächen mit älteren Leuten, gerade Familienunternehmen in ländlichen Regionen, sind unheimlich viele Sachen aufgefallen. Also man kann ja selber überlegen, ist es typisch für Deutschland 1950, dass sich Menschen, die sich noch kaum kennen, mit Küsschen begrüßen und umarmen? Ist es typisch, dass man, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommt, offenes Feuer macht an Grünflächen? Ich bin in den 80ern zur Schule gegangen und mich haben diese Schilder, betreten verboten, auf allen Grünflächen so gestört. Und ich sage Ihnen eine biografische Sache, ist mir auch erst später klar geworden. Mein Onkel, ja, auch ein Syrer, hat gesagt, komm, lass hier Fußball spielen. Und ich habe gesagt, das darf man da nicht. Und er meinte, sag einfach, du verstehst kein Deutsch. Und tatsächlich haben das unheimlich viele Leute gemacht. Auch barfuß gegrillt. Das haben die Gastarbeiter gemacht im Ruhrgebiet, barfuß gegrillt. Die anderen Arbeiter, die deutschen Arbeiter, hat es unheimlich gestört. In der Mitte dieser Wohnsiedlung, die Grünflächen, englischer Rasen, platt gemäht, sah wunderbar aus, durfte nicht betreten werden. Und die gehen barfuß drauf und grillen. Heute kriegt man da keinen Fuß auf den Boden, weil dann nur gegrillt wird. Ne? Das heißt, dieser Annäherungsprozess ist da. Die Art und Weise, wie wir feiern, die Art und Weise, wie die Jugendlichen sprechen, das stört viele. Ne? Dass die auch, dass auch andere Sachen aus anderen Sprachen dann Einzug gehalten. Ne? Das interessanteste Phänomen ist Babo, dieses Wort Babo als Beispiel. Ne? ganz viele Sachen verändern sich. Und das Spannende ist jetzt, das ist in allen Einwanderungsländern so. Und jetzt könnte man vergleichen, also viele, auch Kollegen haben immer mir entgegnet, das ist normal für sozialen Wandel, es ist halt sozialer Wandel. Da kann man ja den Vergleich machen. Ähnlich, ökonomisch ähnlich stark. Und wie war es in Japan? Wie hat sich Japan verändert zwischen 1950 und heute? Fast gar nicht. Die Art und Weise, wie man sich begrüßt, die Art und Weise, wie man heiratet, die Art und Weise, wie man die Freizeitgestaltung macht, wie man sich wo, wann trifft, kaum etwas hat sich geändert. Und das Spannende ist, selbst wenn Jugendliche einen anderen Lebensstil pflegen, wissen sie noch, wie der alte ist. Das weiß ja keiner mehr. Also es ist, geht völlig verloren, weil der Wandel so dynamisch ist. Und das fällt vielen Menschen nicht auf, besonders denen, die da nicht dran hingen. Aber das fällt intensiv, so kamen wir ja darauf, denen auf, die an diesen alten Mustern hängen. Denen fällt das auf, denen fällt das minutiös auf. Und denen fällt das derzeit in Ostdeutschland beispielsweise auf. Wir würden jetzt sagen, ihr habt da 3% Migranten, was ist denn los mit euch? Ne? Aber da hat sich schon was verändert, was die direkt wahrnehmen. Und das kann man sagen, muss man nicht ernst nehmen, die übertreiben oder so, aber interessant ist, dass die Kleinigkeiten wahrnehmen, weil die hängen an vielen Dingen. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber mein Problem ist, ich kann nicht so viel über die Praxis sprechen, weil wenn Sie jetzt fragen, ja, was machen wir jetzt damit, wüsste ich es auch nicht. Ich könnte Ihnen jetzt zum Beispiel auf die Problemstellung gerade, auch bezogen auf die jungen Leute, erzählen, was die Kanadier machen. Und das ist hochgradig spannend. Das hat mich selber, ich durfte hospitieren in Grundschulen. Andererseits weiß ich, dass man das nicht eins zu eins übertragen kann. Und deswegen, also ich sehe schon häufig, gerade in anderen Ländern, was die für Strategien haben, die super spannend sind. Im Übrigen sehe ich aber auch, dass das meiste, was wir machen, vorbildlich ist in Deutschland. Aber hier und da gibt es Sachen, die woanders tatsächlich funktionaler sind. Und mir, während ich das beobachte, fällt mir schon auf, warum man das nicht direkt auf Deutschland übertragen kann. Zum Beispiel, wenn es um Nationalstolz geht. Viele Einwanderungsländer arbeiten damit, kaum ein Land mehr als Kanada, den eigenen Nationalstolz direkt in die Kinder zu verpflanzen. Also ein Kind kommt zur Schule und sagt, ich bin Tarek, wir sind aus dem Libanon. Und die Lehrerin muss sich jetzt zur Aufgabe nehmen, zu sagen, ja, du kannst ja ruhig sagen, du bist Libanese, aber für mich bist du Kanadier. Und dann gibt es einen Aushandlungsprozess, der Junge sagt, ich bin kanadischer Libanese, okay? Nein, das Hauptwort muss Kanadier sein. Also du bist für mich Kanadier, ne? Und so weiter. Dann kommt der Vater. Jetzt kommen diese Loyalitätserwartungen. Tarek kommt nach dem ersten Schultag, geht er nach Hause und sagt zu Papa, Papa, du bist Libanese, ich bin Kanadier. Papa ist übrigens Zahnarzt im Uniklinikum Toronto und stinkensauer. 2 Tage später kommt er zur Schule und schnauzt die Lehrerin richtig an. Und die Lehrerin bleibt dabei und sagt, für mich ist Tarek Kanadier. Sie können sagen, was Sie wollen, er kann sagen, was er will. Für mich ist er Kanadier. So. Noch einen Tag später, Tarek kommt zur Schule und sagt, ich bin Libanese. Und die Lehrerin weiß das. Das passiert immer so, sagt die so. Das passiert immer so. Denn der Junge muss seinen Eltern loyal gegenüber sein, ist doch klar. Das Ziel war nur, Tarek soll wissen, dass er aus meiner Sicht dazugehört, selbst dann, wenn er selber nicht dazugehören will. Der Effekt ist, mit 18 sagen alle fast 100%, ich bin Kanadier. Das ist eine Strategie und das ist der eine Aspekt. Der Aspekt wird ja geschmückt mit Fahne zeichnen. Also dieser Nationalstolz. So, und jetzt wissen wir alle, dass wir können auch jetzt nicht ernsthaft Lehrern sagen, dass die Syrern sagen, du bist Deutscher. Das sagen die Lehrer ja von sich aus nicht einmal so selbstbewusst. Und dementsprechend, ich könnte über viele Praxisbeispiele auch andere sprechen, von denen ich von vornherein weiß, dass man die so einfach nicht übertragen kann.
Christian Ude im Gespräch mit Integrationsforscher Professor Aladin Elmafer Alani von der FH Münster zur Integrationsdebatte. Der Abend hieß, warum die Debatte über Integration zu kurz greift. Und wir fahren fort.
Unmittelbarer Anschluss. Die Stadt hat so vor 15 Jahren angefangen, die Einbürgerungsfeier zu machen. Und da kamen dann 400-500 von 1200 Eingeladenen tatsächlich, alle Nationalitäten, alle Kontinente. Und weil wir nun mal Bürokraten sind und Anhänger der Partizipation, haben die dann aufschreiben dürfen, was ihnen an der Feier gefallen hat, Essen, und was sie vermisst haben. Und da kam dann wirklich über 90% die Nationalhymne und die Nationalfahne. Das war der einzige Wunsch der Einwanderer, ob es Schwarzafrikaner waren, ob es Asiaten waren, ob es Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien war. Was soll das für eine Feier der Staatsbürgerschaft sein, wenn ich weder die Hymne höre noch die Fahne sehe? Und es war ein multikultureller Impuls von draußen, dass seit diesem Jahr Fahnen aufgehängt und über irgendeine Schallplatte hat man dann sogar die Hymne gekriegt. Es gibt ja keinen Beamten, der sich hinstellen würde und die Nationalhymne singen. Und die können es noch nicht. Nein, wir mussten dann eine CD aufspielen. Aber das streicht voll Ihre These. Ich möchte noch mal jetzt zur Nutzanwendung kommen. Es gibt einen ganz großartigen Essay von Hans Magnus Enzensberger, der beschreibt am Beispiel eines Bahnabteils, wie natürlich mit jedem, der dazukommt, sich die Situation verändert. Sitzt man allein im Abteil, kann man nach Gutdünken rauchen. Damals wurde das noch nicht nachkontrolliert. Fenster aufmachen oder zu. Kommt einer dazu, muss man sich schon mit dem auseinandersetzen, ob man das Fenster aufmachen darf oder nicht. Kommt ein Dritter dazu, ist die völlig neue Situation, dass die beiden sich unterhalten können, obwohl man selber weder eine Frage gestellt hat, noch einen Beitrag leisten will. Beim Vierten wird es schon eng, man muss den Koffer, der bisher am Sitzplatz war, hochtun, damit für den schrecklicherweise auch noch kommenden Fünften genug Platz ist. Und es wird immer ungemütlicher, einer macht die Zeitung auf und rechts und links sieht man nichts mehr. Und beim Sechsten ist es natürlich eine völlig neue Situation und nicht alle finden sie besser. Seine Beobachtung, der Zweite, Dritte und Vierte, ist am aggressivsten, dass noch ein Fünfter und Sechster kommt, denn eigentlich ist das Abteil jetzt voll genug. Also dieses Problem werden Gesellschaften wohl immer haben, dass Menschen schon durch ein bloßes Dasein die Situation verändern, aber natürlich erst recht, wenn sie auch noch anders sind und sei es nur bei der Temperaturempfindlichkeit oder bei den Lesegewohnheiten oder ob sie ein Radio anhaben oder nicht. Sehen Sie die Chance, dass sich das einspielt, was ja eigentlich die Hoffnung aller Leute ist? Wir reden nur davon, dass es dauert. Aber Dauer heißt ja, wenn die Dauer um ist, dann wird es besser. Oder ist bei Ihnen die Eskalation der Probleme eine Konstante, dass es am Anfang nur um Verteilung geht, aber später sogar um Deutungshoheit und damit eigentlich aggressiver wird? Schleift es sich ab oder nicht? Oder anders gefragt, wir haben in Amerika noch nie so viele Tötungen Schwarzer durch weiße Polizisten gehabt wie jetzt.
Und noch nie das so viele Schwarze an Universitäten.
Ja, beides.
Diese Gleichzeitigkeit muss man verstehen. Und ja, also ich würde, wenn wir uns erstmal einig sind, dass Integrationsprozesse und Gleichstellung, bei Frauen fing es an, alle möglichen Minderheiten, Menschen mit Behinderung kommen jetzt auch dazu, das ist anscheinend ganz typisch für liberale Demokratien, dass sie sich dahin bewegen, dass das passiert. Und dass wir das erstmal, also wenn wir jetzt sagen, ich sag's jetzt mal, als Beobachter nur, wenn gesagt wird, dass das eine gute Entwicklung ist. Mehr sitzen jetzt am Tisch und das Wir wird größer. Das führt zu Spannung, aber die wollten wir, weil wir wollten eine offene Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft bedeutet Spannung, das muss klar sein. Denn jetzt sitzen mehr da. Also das Wir ist größer geworden. Immer mehr Leute im Abteil. Und vorher konnte man vielleicht noch, man muss es ergänzen, sagen, das Abteil sind wir. Und später wurde es der Waggon und dann der Zug und jetzt ist es die Deutsche Bahn, die ganze Deutsche Bahn. Das heißt, es wird immer komplexer und immer mehr Leute können mitreden und immer mehr Leute werden auch gefördert. Also das alles passiert und das wollten wir. Wenn man das so sagt, das wollten wir, dann das gehört zur offenen Gesellschaft. Viele wollen das nicht mehr, denn auf dem Papier hört sich das besser an als die Realität. Wir haben die reale Situation, erstmals in offenen Gesellschaften zu leben, in fast vollständig offenen Gesellschaften. Und jetzt fängt man an zu sehen, so die Differenz zwischen auf dem Papier, hörte sich ja super an, und die Praxis ist ganz schön spannungsreich. Und genauso ist es. Und daher die Gegenbewegung. Mhm. Und diese Gegenbewegung wird es immer geben. Weil die Zeit ohne die Gegenbewegung, also Liberalismus als Ideologie ohne Gegenbewegung, hat nur funktioniert, als Frauen nichts zu sagen hatten, Schwarze nichts zu sagen hatten. Deswegen, die Amerikaner behaupten von sich, wir sind seit mehreren hundert Jahren eine liberale Demokratie. Da fange ich immer an zu lachen. Das mache ich sogar bei Kanadiern, aber bei US-Amerikanern ganz besonders. Denn ich würde sagen, die sind maximal 10 Jahre länger eine liberale Demokratie als wir. Maximal 10 Jahre länger. Das hat tatsächlich ein bisschen eher dort angefangen, dass ethnische Minderheiten die bessere Teilhabechance, aber 10 Jahre. Ne? Und deswegen haben wir das gleiche Problem. Obwohl das eine Land sich Nation of Nations nennt, also eindeutig Einwanderungsland, und hier immer noch nicht alle, gerade in Bayern, darüber reden wollen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Also völlig andere Umgangsformen mit Einwanderung. Und trotzdem haben wir das gleiche Problem, denn wir kommen der Gleichstellung immer näher und das führt zu einer Gegenbewegung. Und wohin das hinausläuft, also wir sind jetzt erst da drin. Ich würde sogar sagen, das ist ein Strukturmerkmal unserer Zeit. Und wenn ich etwas gelernt habe aus meiner Beschäftigung mit sozialwissenschaftlichen Texten und mit der Geschichte, ist es folgendermaßen: Innerhalb des Problems weiß man nie, was kommt. Das ist das eine. Und zweitens, innerhalb des Problems glaubt man immer, das ist unlösbar. Und es gab immer danach eine neue Epoche, weil die neue Epoche fängt da an, wo sozusagen eine Lösung entwickelt wurde. Das sind die Zeitenwenden. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dafür wird es eine Lösung geben. Aber es gibt halt auch Lösungen, die von Antike zum Mittelalter führen. Also die Lösung muss nicht immer so sein, dass es ein progressiver Prozess ist. Um das abzuschließen, wir reden von Offenheit. Innere und äußere Offenheit, ne? Äußere Offenheit, Migration, Globalisierung und so weiter, innere Offenheit, Bürgerrechte, Teilhabechancen, ein Staat, der sich darum kümmert, dass alle dabei sind. Und wir haben jetzt eine Gegenbewegung und die Gegenbewegung ist jetzt angekommen. Das ist vielleicht eine gute Sache, dass der US-Präsident jetzt zu der Gegenbewegung sozusagen gehört. Jetzt sind alle vorgewarnt. Eine kleine Anekdote. Ich habe gegen alle meine Kollegen, alles andere Wissenschaftler, gewettet. Alle haben gesagt, der Brexit kommt nicht. Und ich habe gesagt, der Brexit kommt. Hatte ich den halben Keller voll Weinflaschen. Und dann habe ich gesagt, Trump wird gewählt, tatsächlich als Einziger. Und wenn man gegen 18 Leute so eine Wette macht, hat man danach wieder den Teller voll Wein. Und ich hab dann, direkt nachdem Trump gewählt wurde, war wieder eine Tagung und mit den gleichen Leuten gewettet. Und ich bin wieder der Einzige, der gesagt hat, dass von heute an die AfD immer weniger Prozente haben wird, bis zum Wahltag. Nachdem ich das gesagt habe, haben ein paar zurückgezogen. Ne, aber warum sage ich das? Bei den ersten beiden ging es darum, weil ich Wahlforschung kenne. Ne? Also populistische Wähler kann man nie genau vorhersagen. Und wenn es nah beieinander ist, unterschätzt man meistens diese Modelle bisher, unterschätzen meistens die populistischen Wähler. Und deswegen war das sehr rational. Diesmal ist es mehr eine Vermutung, nämlich wir sind vorgewarnt, also alle liberalen Kräfte sind vorgewarnt. Man sieht, dass es keinen Sinn macht, gegen Trump zu demonstrieren, nachdem er gewählt wurde. Das macht einfach keinen Sinn, sondern man muss vorher was machen. Und ich sehe es jetzt schon, dass da vorher was passiert. In Frankreich ein Riesenprozess, wer als Präsidentschaftskandidat kommen soll. Die SPD hat ja auch sich da eindeutig was überlegt, was in beide Richtungen geht. Also sowohl bezogen auf Angela Merkel als auch bezogen auf populistische Wähler. Also ich sehe, dass alle vorgewarnt sind und auf in den Kampf sozusagen.
Gut, ich habe zwei Fragen noch. Erste Frage, nachdem mir Ihr Modell so unglaublich eingeleuchtet hat, dass es zunächst die Ressourcenfrage gibt, die wirtschaftlich Schwache radikalisiert, und dann die Deutungshoheit, die auch in Besitz- und Bildungsbürgertum hinausgreift. Wie können Sie erklären, dass die Gegenbewegung am größten ist, wo der Ausländeranteil unter 2% ist, wie in meisten Gegenden Ostdeutschlands, obwohl es dort überhaupt kein Ressourcenverteilungsproblem gibt, weil es ja keine Ausländer gibt, und auch keine echte Problematik der Deutungshoheit, weil die in ihren Kommunen, in den ausländerfreien Zonen, wie es zynisch heißt, ja überhaupt niemand haben, der sie in Frage stellt?
Ja, das ist jetzt Ihre Perspektive. Ne? Sie müssen sich hineinversetzen in...
Ich meine, die Fernsehen, dass es übers Fernsehen kommt.
Ja, also übers Fernsehen, das ist ganz wichtig. Versetzen Sie sich in die Lage von jemandem, ich nenne ihn mal Erich. Erich lebt in Ostdeutschland, ländliche Region, Und Erich ist jemand, der tatsächlich, der Name stimmt nicht, aber die Biografie stimmt schon, der ist zu Pegida gegangen und der hatte irgendwann sogar, ist er in die AfD eingetreten. Seitdem es nicht mehr die DDR gibt, war er nicht politisch aktiv und jetzt ist er bei der AfD. So, was ist sein Problem? Er hat eine Abwärtsbiografie. Die Wiedervereinigung hat seiner Biografie eindeutig geschadet. Kann man nicht anders sagen. Ihm wurden Qualifikationen danach nicht mehr anerkannt. Er hat niemandem was nachweislich Schlimmes getan, aber eine Abwärtsbiografie. Und am Ende ist er die letzten 15 Jahre arbeitslos. Nicht sofort arbeitslos geworden, aber am Ende ist er die letzten 15 Jahre arbeitslos, guckt sich im Fernsehen an und sieht nur, Migranten sind Terroristen oder Migranten sprechen die Nachrichten. Jetzt passen Sie mal einen Tag auf, den er beschreibt. Und das finde ich ganz spannend. Er beschreibt, dass er Pina Atalay, der türkischstämmigen Nachrichtensprecherin, guckt er Nachrichten. Dann kommt der Tatort und eine türkischstämmige Hauptkommissarin, also sie spielt dort die Hauptrolle, ne? Und dann hat er keine Lust mehr und schaltet auf RTL und möchte Comedy gucken. Und zwei türkische Kabarettisten machen sich über Ostdeutschland lustig. Und dieser Erich macht jetzt Folgendes. Er googelt, was verdient eigentlich ein Nachrichtensprecher. Und sieht dann einen krassen Betrag. Und er ist seit 15 Jahren arbeitslos. Und für ihn leuchtet total ein, dass er Deutscher ist. Und nicht Pina und diese ganzen. Das sind keine Deutschen für ihn. Das kann er nicht akzeptieren. Und denen geht es gut, ökonomisch. Und das sind Meinungsführer, Deutungshoheit. Und Erich ist jetzt beides. Das gibt es ja auch. Konservativ, er ist sehr konservativ. Und an den Rand gedrängt auch ökonomisch. Und hat ein Riesenproblem. Und jetzt passieren zwei Sachen. Eine türkischstämmige wird Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Aydan Özus. Und eine palästinensischstämmige wird die Pressesprecherin von Frans-Walter Steinmeier im Außenministerium. Das war ein Auslöser, dass er gesagt hat, die haben recht mit der Islamisierung. Der hat sehr lange gewartet. Das Wort Islamisierung ist schon lange in der Luft und er übertreibt nicht. Aber dann sieht er auf einmal, dass zwei Frauen, die von sich auch noch sagen, sie sind Muslime, im Staatsapparat da voll drin stecken. Dann reicht's und von da an ist er politisch aktiv. Erstmal, seitdem die DDR nicht mehr da ist. Ne? Und da haben sie alles mit drin. Sie müssen sich nur in diese Person hineinversetzen. Also klar könnte man sagen, der hat gar keinen Kontakt. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass er keinen Kontakt hat. Er erlebt nur die beiden Extreme, sehr erfolgreiche und Terroristen. Das ist das, womit er konfrontiert wird.
Aber der Kontakt läuft über die Medien.
Ausschließlich in dem Fall. Ausschließlich. Er hat noch nie mit jemandem gesprochen. Es gibt sogar in dem Ort, wo er jetzt beispielsweise lebt, gibt es keine Dönerbude, auch keine Pizzeria. Also nicht einmal sowas.
Ja, bald keine deutsche Wirtschaft mehr.
Auch wenig davon, klar. Aber selbst wenn Sie in Dresden sind, haben Sie echt Probleme, ein gastronomisches Angebot in Anspruch zu nehmen. Es gibt hier und da mal Pizza, aber das sind dann tatsächlich Oldschool-Dresdner, die dann Pizza anbieten. Es gibt ganz wenige sozusagen ethnische, nationale Spezialitäten.
Jetzt das ist so ein Wechsel. Noch drauf. Eine letzte Frage. Die letzte Frage ist, wenn man sich intensiv mit den Wahlergebnissen und populistischen Erfolgen, Gegenbewegung haben Sie es genannt, in Großbritannien und USA beschäftigt hat, dann sagt die Wahlforschung, die vorher nichts gewusst hat, aber hinterher ein bisschen empirisches Material hat, nicht dort, wo die Einwanderung zu Buche schlägt, also New York, Chicago, San Francisco, sondern dort, wo die Deindustrialisierung die größte Trostlosigkeit geschaffen hat, dort ist die Gegenwehr am größten. Das ist ja jetzt wie eine ganz ähnliche Frage wie für Ostdeutschland. Wieso ist die Gegenwehr nicht dort anzutreffen, wo das Problem vermeintlich am massivsten auftritt? Sondern dort, wo noch nie Zuwanderer waren, weil die Gebiete schon seit 20 Jahren im Abwind sind.
Da gibt es verschiedene Erklärungen für. Ich sage nur eine. Es gibt noch konträre, aber damit es kürzer gefasst wird, sonst rede ich wieder jetzt so lange. Migranten gehen dorthin, das ist ja auch ein Grund, warum Stuttgart und München die meisten Migranten haben in Deutschland, die gehen dorthin, wo es Arbeitsplätze gibt. Wo es Arbeitsplätze gibt. Und deswegen konzentrieren sich in der Regel Arme, Ureinheimische, nenne ich es mal so, ne, konzentrieren sich irgendwo und Migranten konzentrieren sich woanders. Und tatsächlich, Sie wissen das vielleicht, aber in fast jedem Ort dieser Republik sind alle erstaunt, wenn man sagt, die drei reichsten Städte Deutschlands sind die mit dem höchsten Migrantenanteil. Ne, in der Reihenfolge Frankfurt, Stuttgart, München. Je nach Altersklasse.
Wobei die Kausalität so oder so gesehen werden kann.
Nee, ich würde die Kausalität eher so sehen, Migranten gehen dorthin, wo es Jobs gibt. Ja. Aber was ich auf jeden Fall auch sagen würde, offenbar schadet es diesen Städten nicht. Also da sieht man, dass das den Städten noch nie geschadet hat. Wenn Städte Abstiege machen, dann weil die Kohle nicht mehr subventioniert wird oder sonst irgendwie was, aber nicht wegen Migration. Ich würde nicht sagen, dass Migration jetzt der Grund ist, warum es erfolgreich ist. Aber andersherum, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet gibt es diese Illusion, das ist mindestens eine Illusion, dass das Problem ist, dass wir so viele Gastarbeiter hatten. Ne? Die Wahrheit ist, gäbe es die Gastarbeiter nicht, wäre das Ruhrgebiet nicht wie München, sondern wie Ostdeutschland. Ne? Und die haben die Vorstellung, ja, wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir es wie in Bayern oder in Baden-Württemberg. Und genau das ist nicht der Fall. Und dadurch, dass die Gastarbeiter da sind, das kann man ja vergleichen. Wie ist denn das Miteinander und die Stimmung? Es ist eindeutig besser so als in Ostdeutschland. Ne? Und die Rahmenbedingungen sind ziemlich identisch. Deshalb spricht vieles dafür, dass Migration, kommt auf an, wie man damit umgeht, habe ich gerade schon mehrmals gesagt, aber total bereichernd sein kann. Spannung erzeugt. Die Spannung kann man Energie, mit Energie kann man eine Bombe bauen, das wäre ungünstig, oder man kann damit irgendwo hinfliegen und Spaß haben. Es ist Energie und die Energie fehlt in Japan beispielsweise. Also das muss einem auch klar werden. Japan hat das gemacht, was die Fantasie vieler Nationalisten ist. Wirtschaftlicher Aufschwung und Grenze dicht. Keiner kommt rein. Was haben die 50 Jahre gemacht? Davon haben die nicht profitiert. Also das wird als Hauptursache für strukturelle Probleme innerhalb der japanischen Gesellschaft von den japanischen Wissenschaftlern selbst beschrieben. Zu wenig Einflüsse von außen. Alles ist seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten zumindest so geblieben. Was heißt das? Die Konservativen, die an der Macht sind, finden ja alles gut, so wie es ist. Also bleibt alles, wie es ist. Und dadurch, dass wenig Dynamik drin ist, kann man wenig verändern und verändert sich auch innerhalb der Gesellschaft sehr wenig. Das wäre jetzt eine Erklärung. Es gibt andere Erklärungsmodelle. Ich halte nicht so viel von dem Psychologischen. Manche machen das dann auch so. Aber die Tatsache, dass konservative Menschen sehr häufig nicht dort leben, wo Migranten leben, weil sich da einfach nicht wohlfühlen auch, und dass arme Menschen oft nicht dort leben, ne? Gerade Gruppen, die wirklich seit langer Zeit über Generationen in schwierigen Lagen sind, das ist ja in den USA so oder in Ostdeutschland, über einen längeren Zeitraum, führt dazu, dass es diese Mischung nicht gibt. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein komplexes Problem, was nur deshalb ein Problem ist, weil alle gemeinsam eine Regierung wählen. Das ist das einzige Problem daran, weil man könnte ja sagen, Klaus Bade, den ich gerade schon genannt habe, der älteste deutsche Migrationsforscher, der hat eben einfach vorgeschlagen, dass man an dem Wahlsystem was ändert, ne? Dass man sozusagen urbane und ländliche Stimmzettel anders behandelt oder so. Ne? Oder, das war ein Witz von ihm natürlich nur. Es ging ihm aber um das Problem, und das ist tatsächlich das einzige Problem, dass alle gemeinsam abstimmen und eine Regierung wählen. Und Sie sehen, wenn nur London oder Paris oder die München abstimmen würde, gäbe es überhaupt keine Verwerfung. New York, Washington, da hätte selbst Hillary Clinton, die wirklich auch nicht so angenehm ist, hätte damit über 90% rechnen können. So deutlich über 90%. Aber wenn alle wählen, kommen dann solche Sachen zustande. Das ist dann mehr oder weniger ein Abbild der Gesamtbevölkerung, so verteilt, wie sie ist.
Sie hörten Politik der Woche mit Christian Ude. Zu Gast war der Integrationsforscher Professor Aladin El Mafarlani von der FH Münster. Warum die Debatte über Integration zu kurz greift, war ihr Thema. Die Veranstaltung der Münchner Volkshochschule fand am 21. Februar im Gasteig statt. In Kürze können Sie den gesamten Vortrag auch auf unserer Homepage nachhören. Übrigens auch nochmal am Samstagabend ab 18:30 Uhr bei uns im Programm.